Guten Tag, liebe Hörer und Geschichtsinteressierte. Hier ist wieder Brunswick Historiker und wir stellen unseren zweiten Podcast vor. Der Titel lautet Das Herzogtum Braunschweig im 18. Jahrhundert.
Jedes Zeitalter hat seine Eigentümlichkeiten. Im 18. Jahrhundert gab Frankreich in der Sprache, den Sitten, der Religion und der Politik den Ton an. Die Folgen würden zum Ende des Jahrhunderts nur zu schmerzhaft fühlbar werden. Auch die Geschichte des Herzogtums Braunschweig war besonders hiervon betroffen. Um sie besser zu verstehen, müssen wir jedoch die umliegenden Länder kurz betrachten. Seit 1708 war Georg Kurfürst von Hannover und seit 1714 unter dem Namen George I. König von Großbritannien. Herzog Anton Ulrich neidete Georg diese Position. Dies führte zu einer Verschlechterung der Beziehungen. Sie konnten später durch Karl I., Ferdinand und auch Karl Wilhelm Ferdinand wieder verbessert werden. 1701 hatte der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Preußen die Königswürde angenommen. Preußen vergrößerte sich durch Erbschaften und Eroberungen und bekam 1740 mit Friedrich dem Großen den größten Staatsmann seines Zeitalters. Braunschweig war mit ihm durch Verwandtschaft und Freundschaft eng verbunden. Schweden wurde von Karl III. Seit 1697 regiert. Er wurde 1718 ermordet. In Russland regierte Zar Peter I. und formte aus dem rohen Land einen mächtigen Staat. Frankreich und Österreich führten Krieg um die spanische Krone, hierbei unterlag Österreich. Frankreich mischte sich in alle deutschen Angelegenheiten zu seiner Vorteilnahme ein.
Im Jahre 1704 verstarb Herzog Rudolf August auf der Hedwigsburg. Herzog Anton Ulrich herrschte nur mit großer Pracht. Er führte die französische Sprache und Etikette an seinem Hof ein. Alle am Hofe nahmen französische Sitten an und verbreiteten sie über das ganze Land. Oper und Musik wurden in Französisch und Italienisch gespielt. Es wurden große katholische Messen gehalten. Diese hatte er auf seinen Reisen kennengelernt und er selber wollte zum Katholizismus übertreten. Der Adel und auch protestantische Prediger seiner Hauptstadt versuchten ihn davon abzuhalten. 1710 wechselte er die Konfession. Dies musste er mit Zugeständen gegenüber dem Adel und den Städten erkaufen. Der französische Einfluss machte sich auch im normalen Leben bemerkbar. Der Umgang, die Sprache und Kleidung nahm eine neue Gestalt an. Bier, Branntwein und Weingelage verwandelten sich in Tee-, Punsch- und Tabakgesellschaften. Französische Weinkeller, Redouten, Bälle und Maskeraden entstanden. Der Hofton wandelte sich in ein Gemisch aus Deutsch, Französisch und Latein. Auch die Geschäfte wurden beeinflusst. Kaufleute mussten sich auf neue Waren einstellen. Die Preise von Kunstwerken, Häusern und Grundstücken stiegen astronomisch an. 1716 ließ er den Löwen auf dem Burgplatz wiederherstellen. 1720 erbaute er eine Schlosskapelle in Vechelde. Danach ließ er die Ägidienkirche zur Garnisonskirche einrichten. 1721 erweiterte er den Grauen Hof und ließ dort 1724 die fürstliche Schlosskapelle errichten. Eine Porzellanfabrik in Braunschweig musste er jedoch aus privaten Geldmitteln finanzieren. Er starb 1731. Ab 1731 herrschte sein jüngerer Bruder Ludwig Rudolf, der zuvor Fürst von Blankenburg war. Dieser machte sich in Braunschweig beliebt, weil er sofort Abgaben aufhob, die sein Bruder eingeführt hatte. Er kümmerte sich auch intensiv um die Landesangelegenheiten. Er verbesserte das Handwerkswesen, vollendete die Befestigung Braunschweigs, setzte den Bau des Zeughauses fort und ließ das Garnisonslazarett bauen. Umso größer war der Verlust, als er im Jahre 1735 kinderlos starb.
1735 trat der 22-jährige Herzog Karl I. die Regierung an. Er fand ein mit drückenden Schulden und vielen Soldaten belastetes Land vor. Die Ausrüstung der Armee und sein Hofstaat verschlangen Unsummen. Seine Regierungsverwaltung war im Vergleich zu anderen Ländern gut aufgestellt. An die Spitze aller Landeskollegien hatte er die Geheimratsstube gestellt. Die Mitglieder waren die Staatsminister und er selbst führte den Vorsitz. Dieses Gremium arbeitete wie folgt. Seine geheimen Sekretäre wohnten jeder Sitzung bei, sie besaßen Stimmrecht und hatten zur Unterstützung einen Gehilfen. Ein geheimer Registrator führte Buch über alle Vorgänge und versorgte die geheimen Sekretäre mit den zu ihrem Fach gehörenden Angelegenheiten. Das Kriegskollegium war eine Abteilung der Geheimratsstube. Es unterstand einem Minister und kümmerte sich um die militärischen Angelegenheiten. Eine weitere Abteilung stellte die Justizkanzlei dar. Sie war das oberste Gerichtskollegium im Lande. Das Hofgericht hingegen hatte nur Zivilsachen zu verhandeln. Das fürstliche Konsistorium erledigte alle Kirchen- und Schulangelegenheiten, inklusive der Ehesachen. Die fürstliche Kammer besorgte die Leitung und Verwaltung der fürstlichen Güter. Ihr Minister war der Kammerpräsident. Zu diesen schon sehr umfangreichen Landesverwaltungseinrichtungen fügte Herzog Karl I. noch die Finanz-, Medizinal-, Akzise- und Wegeverbesserungsanstalten hinzu. 1747 übertrug er die Krankenheilungsverfahren dem Collegium Medicum, welches im Jahre 1772 den Titel Fürstliches Obersanitätskollegium erhielt. 1757 errichtete er ein eigenes Polizeigericht und übertrug dessen Aufsicht der Geheimratsstube. Feuerlöschanstalten erhielten eine neue Feuerverordnung. Seit 1755 wurde die Straßenpflasterung der Stadt Braunschweig verbessert. Hier gefielen den Bürgern besonders die breiten Steine für Fußgänger. Die Straßenbeleuchtung wurde verbessert, ebenso sorgte die Straßenreinigungsanstalt für Sauberkeit. Das Intelligenzkomtoir verbreitete umgehend alle fürstlichen Befehle, Handels-, Pacht- und Kaufnachrichten in den sogenannten Braunschweiger Anzeigen. Die Zivil- und Militärwitwenkasse sorgte für Hinterbliebene. 1740 erregten die Armen und Bettler die Aufmerksamkeit der Regierung. Es kam häufig zur Erpressung von Almosen in Stadt und Land. Der Herzog forderte die Stadt Braunschweig auf, diesen Zustand abzustellen. Es wurde das Armdirektorium mit dem Auftrag, eine bessere Erziehung und Verpflegung für bettelnde Jugendliche zu schaffen, ins Leben gerufen. Dieses wurde in den Jahren 1742 und 1772 verbessert, sodass es als Mustereinrichtung für andere Städte galt. 1753 wurde die Brandversicherungsgesellschaft in Braunschweig ins Leben gerufen. Alle Häuser wurden nach Nummer in ein Kataster aufgenommen und eine Versicherungssumme wurde bestimmt. Jeder Hauseigentümer wurde zum Beitritt genötigt. Die Verwaltung der Kasse unterlag dem Schatzkollegium.
Kommen wir nun zu einer der wichtigsten Angelegenheiten der Regierung unter Karl I., die Verbesserung des Münzfußes. Der Münzfuß legt fest, welche Menge Edelmetall, zum Beispiel Silber, in Münzen mit einem bestimmten Nennwert vorhanden sein muss. Schlicht gesagt geht es hierbei um den Wert des Geldes bzw. der Münze. Herzog Karl folgte seinen Vorgängern und nahm den Leipziger Münzfuß als Grundlage. Nach dieser Grundlage wird die Mark Silber zu 18 Gulden in 2/3, 1/3 und 1/6 Stücke vom Taler geprägt. Seit 1738 war dieser Münzfuß vom Kaiser zum Reichsmünzfuß bestimmt worden. Hierbei war das Verhältnis von Gold zu Silber wie 1:15. In Frankreich, Spanien und Holland war das Verhältnis aber 1:14. Geldwechsler tauschten daher alle Silbermünzen gegen holländische Dukaten oder französische Pistolen. Dies stellte einen großen Verlust dar. Ein Braunschweiger Händler mit dem Namen Graumann erkannte, was da geschah und unterbreitete der Regierung den Vorschlag, die Mark Silber zu 20 Gulden und Gold zu 5 Talern zu prägen. Seit 1749 war dieser Münzfuß als der Graumannsche in Braunschweig bekannt. Die Münzschmiede hatte sich sehr verbessert und führte dazu, dass die Münzanstalten und der Münzfuß anderen zum Muster dienten. Hannover wollte wegen der Bindung zu Großbritannien sein Silbergeld nicht schlechter prägen lassen, doch setzte es sein Gold ebenfalls herab. König Friedrich von Preußen ließ den Händler Graumann nach Berlin kommen und übertrug ihm die Aufsicht über alle königlichen Münzen. Der Reichsfuß wurde ebenfalls herabgesetzt. Auch in der Bildung der Jugend und Erwachsenen geschah unter Karl I. vieles. In Braunschweig wurden die Ägidien- und Waisenschule zusammengelegt und der Lehrplan zu einer Realschule erweitert. Armenschulen wurden ebenfalls eingerichtet und 1774 verbessert. Auch der öffentliche Gottesdienst wurde überarbeitet. Wochenpredigten wurden in Erbauungsstunden oder Kindergottesdienste gewandelt. 1778 wurde in allen Kirchen der Stadt Braunschweig ein neues Gesangbuch eingeführt. Dem übrigen Land wurde es empfohlen. 1779 wurde den Juden erlaubt, die am Kohlmarkt stehende Synagoge fertig zu bauen. 1743 hatten alle Gemeinden das Recht, eigene Kirchenkollegien zu wählen, erhalten. Zur höheren Geistesbildung stiftete Herzog Karl das Collegium Carolinum in Braunschweig. Es diente jungen Studierenden dazu, Kenntnisse zu erwerben, die nicht auf dem Gymnasium vermittelt wurden, um eine Universität zu besuchen. Deshalb wurden hier auch Kenntnisse aus dem Bereich Militär und Staatswesen vermittelt. Außerdem unter anderem die Sprachen Französisch, Englisch, Italienisch und die Naturwissenschaften. Als das Kollegium am 5. Juli 1745 eröffnet wurde, fanden sich bald auch viele Ausländer ein, besonders Engländer. Neue schöne Gebäude entstanden. Die Wegpflasterung wurde bequemer. 1755 wurden die Friedhöfe vor die Tore der Stadt verlegt. Brunnen wurden zur Abwehr von Feuergefahren angelegt. Die Stadt wuchs so prächtig, dass sich Herzog Karl im Jahre 1753 entschloss, seinen Hof von Wolfenbüttel ganz nach Braunschweig zu verlegen. Braunschweig gewann als Residenzstadt des Fürsten jedes Jahr mehr an Glanz. Durch die vielen Soldaten wurde für Sicherheit und Ordnung in der Stadt gesorgt. Opern und Bälle wechselten mit Konzerten. Die kostbare Tafel und der glänzende Hofstaat lockten viele Fremde nach Braunschweig. Unter diesem Glanz verbarg sich aber eine ungeheure Zerrüttung der Landeswirtschaft. Der Fürst hatte die Schulden der Stadt übernommen. Die vorigen Regierungen hatten selbst Schulden gemacht. Die Prachtliebe des Hofes, der große Soldatenstand und viel zu niedrige Kammergutpachtzinsen ließen die Schulden immer weiter anwachsen. Sie betrugen inzwischen geschätzte 7 Millionen Taler. 1769 ließ Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand das Lustschloss zu Richmond für seine Frau Augusta von Hannover bauen. Aber auch andere Bauwerke verschlangen Unsummen. Das Fabrikwesen brachte nicht den erhofften Aufschwung. Die Arbeitslöhne waren so hoch, dass sich die Waren schlecht verkaufen ließen. Der Kanal über Rüningen und Querum war ganz zwecklos gegraben worden. Man hatte den Wasserstand falsch berechnet.
Das Collegium Carolinum benötigte bedeutende Zuschüsse. Ebenso erhielt die Universität Helmstedt finanzielle Mittel, die nicht vorhanden waren. Allerdings gab es auch Einrichtungen, die später noch zu Glanz und Wohlstand führten. Hier seien die Karlshütte und die Porzellanfabrik Fürstenberg genannt. In den Jahren 1758, 1760 und 1764 wurden mehrere Versuche unternommen, den Münzfuß zu erhöhen. Leider schlugen sie alle fehl. Das Geld wurde auf den wahren Wert herabgesetzt und in den folgenden Jahren verlor es an Wert. Die Finanzoperationen hatten dem Land heftig geschadet. Der Versuch im Jahre 1771, Geld über eine Lotterie einzunehmen, brachte auch nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil, viele Leichtgläubige begaben sich in die Abhängigkeit des Spieles und verloren Haus und Hof. 1772 kam noch Hagelschlag, eine Viehseuche und allgemeine Inflation hinzu. In dieser Zeit ließ Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand für die Stadt große fürstliche Kornmagazine anlegen. Auch die Arbeitsanstalten für die Armen wurden verbessert. Die Schulden des Landes stiegen jedoch immer weiter an und die kaiserliche Debitkommission drohte dem Land immer ernster mit Zwangsverwaltung. Aus diesem Grund ließ der Herzog 1768 einen Landtag zusammenrufen. Hier wurden nach vielen unangenehmen Verhandlungen eine bereits gemachte Anleihe von 150.000 Talern genehmigt und eine weitere von 1 Million Talern zu 4% Zinsen bewilligt. Dies reichte jedoch nicht einmal aus, um die Zinszahlung der vorhandenen Schulden zu decken. Herzog Karl bedrückte all dies sehr, nur seine Familie konnte ihm jetzt Halt geben. Besonders Karl Wilhelm Ferdinand machte ihm große Freude. 1764 heiratete er Augusta, Tochter des Prinzen von Wales und Schwester von König George II. Von Großbritannien. Er trat seinem Vater bei der Verwaltung des Landes zur Seite.
In der Außenpolitik war das Herzogtum stark an Preußen gebunden. Die Auswirkungen dieser politischen Bindung zeigten sich besonders nach den Ereignissen des Siebenjährigen Krieges, 1756 bis 1763. Nach der Niederlage Preußens bei Hastenbeck im Jahre 1757 wurde das Braunschweiger Land durch die Franzosen besetzt. Die Festungen Wolfenbüttel und Braunschweig wurden an die Sieger übergeben. Das Fürstentum Blankenburg jedoch blieb neutral und diente Herzog Karl I. als Sitz, auf dem er sich zurückzog. In den übrigen Städten und Landgemeinden wurden französische Truppen einquartiert. Bereits im Frühjahr 1758 konnte Herzog Ferdinand diese jedoch wieder vertreiben. Bis Ende 1761 blieb das Braunschweiger Land von weiteren Besetzungen verschont. Nun allerdings wendete sich das Blatt. Französische Truppen besetzten erneut Gandersheim und Seesen, sächsische Truppen marschierten in Wolfenbüttel ein und Braunschweig wurde belagert. Die Stadt konnte aber durch ein Gefecht am 13.14.1761 bei Olpa durch den Prinzen Friedrich August entsetzt werden. Die Sachsen mussten sich nach Wolfenbüttel und kurze Zeit später nach Gandersheim zurückziehen. Nach dem Krieg gab es nur in den Bereichen Gandersheim-Seesen und im Weserdistrikt bedeutsame Schäden. In der Innenpolitik wurden zwei Ziele verfolgt. Die Reform der Verwaltung und die Entmachtung von sogenannten Zwischenobrigkeiten. In den Jahren 1768 bis 70 wurden die Stände zum Allgemeinen Landtag gerufen. Dies geschah allerdings nur, weil der Staatsbankrott drohte. Diese Versammlung gab den Vertretern Selbstvertrauen, sodass sie im Jahre 1788 die geplante generelle Schulreform stürzten. Die Stände tagten auch im großen und engeren Ausschuss. Letzter war seit 1770 auch als Schatzkollegium tätig. Mit den Gilden und Handwerksmeistern in den Städten und Gemeinden ging die Regierung jedoch weniger rücksichtsvoll um. Der Geheime Rat tat alles, um sie politisch und sozial zu isolieren. Sie hatten nur noch repräsentative Aufgaben. Überall hatten sich neue Führungsgremien gebildet. In ihnen fand man Studierte und Unternehmer mit wirtschaftlichem Erfolg. Den Amtmännern stellte man studierte Juristen zur Seite. Diese waren aber oft mehr auf ihre Karriere in der Verwaltung bedacht und weniger darum bemüht, ihre Kollegen zu unterstützen. Die adligen Gerichte blieben auch nicht von den Entmachtungsversuchen der Regierung verschont. Hier legte man das Recht auf Berufung an herzogliche Gerichte sehr großzügig aus. Der Landadel wurde ebenso ermutigt, sich mit seinen Beschwerden an den Herzog zu wenden. Trotz all dieser Eingriffe blieb dem Geheimen Rat ein allumfassender Zugriff gegenüber den Untertanen verwehrt. Oft wartete er einfach ab, bis sich bessere Gelegenheiten ergaben, um dann seine politischen Willen durchzusetzen. Letztendlich gab es immer noch die Möglichkeit des herzoglichen Weisungsrechts in Form eines Gnadenerlasses oder einer Einzelfallentscheidung. Dies wurde besonders genutzt, um den gesellschaftlichen Stand einer unehelichen Geburt zu fördern, Gilden zu disziplinieren und Streitigkeiten zwischen Manufakturen und Krämern durch Handelskonzessionen zu beenden.
Der braunschweigische zentrale Verwaltungsapparat hatte sich seit Beginn der 1730er Jahre kaum verändert. Der Geheime Rat war das zentrale Machtorgan. Ihm wurde gegen Ende des Jahrhunderts der Name Ministerium gegeben. Im Jahre 1731 wurde damit begonnen, die Arbeit der übrigen Verwaltungsteile durch Zusammenführung effektiver zu gestalten. Dieser Vorgang dauerte auch noch bis in die 1770er Jahre an. Der Geheime Rat mit Sitz in Wolfenbüttel sowie das Sanitätskollegium und die Postdirektion erhielten die Zuständigkeiten auch für das Fürstentum Blankenburg. 1769 wurde ein Kriegskollegium unter der direkten Kontrolle des Herzogs errichtet. Ein Zolldirektorium entstand 1775. Das Finanzkollegium bekam ab 1773 die oberste Kontrolle über alle herzoglichen Kassen. Es tagte unter dem Vorsitz von Karl Wilhelm Ferdinand. Dieses Kollegium ist mit einem heutigen Finanzministerium zu vergleichen. Hiermit war die Grundlage für die Meisterung der Schuldenkrise geschaffen. Dem Obersanitätskollegium gelang es wie keinem anderen Teil der Verwaltung, seine Vorstellungen von der Regierungsarbeit umzusetzen. Dieses Kollegium wurde ausschließlich von studierten Ärzten besetzt. Ohne seine Zustimmung konnte kein Mediziner, Apotheker und nicht einmal Hebammen eine Tätigkeit im Braunschweigischen aufnehmen. Selbst die Veröffentlichungen zu medizinischen Fragen, ob in Deutsch oder Latein, unterlagen der Zensur. Die Mediziner trafen vollkommen eigenständig ihre Entscheidungen. Ein Beirat aus anderen Ständen gab es nicht. Dies führte dazu, dass selbst der Geheime Rat und das Finanzkollegium keinen Einfluss hatten und deshalb die nötigen finanziellen Mittel, ohne hinterfragt zu werden, zur Verfügung gestellt wurden. Einzig die Professoren der Universität Helmstedt unterstanden nicht diesem Kollegium. Wenn es für spezielle Aufgaben nötig war, Fachleute heranzuziehen, so wurden diese an zentraler Stelle dem Geheimen Rat unterstellt und in einer Kommission zusammengeführt. Hier seien zwei Kommissionen genannt, die auf Dauer eingerichtet wurden. 1765 die Leihhauskommission und 1773 die Kornmagazinkommission. Auf den nachgeordneten Verwaltungsebenen war das Herzogtum in die Distrikte Wolfenbüttel, Schöningen, Harz und Weser, das Sondergebiet Tedinghausen, das Stiftsamt Walkenried und das Fürstentum Blankenburg unterteilt. 12 Städte, 12 Flecken und 439 Dörfer gehörten zum Herzogtum. 124 Obrigkeiten mit Gerichtsbefugnis gab es zum Ende des Jahrhunderts. Die Bevölkerungsverteilung im Jahre 1793 stellte sich wie folgt dar. Circa 30% waren Städter, 70% Landbewohner. Insgesamt fast 180.000 Menschen. Es gab kein einheitliches Stadt-, Flecken- oder Landrecht. Dieser Zustand war für den Geheimen Rat sehr unbefriedigend. Die Neuordnung dauerte an und man entschied sich in Wolfenbüttel, eine lokale Reform durchzuführen. 1747 erhielt der Magistrat der Stadt die Kriminalgerichtsbarkeit. 1751 die Justizdirektion über Stadt und Vorstädte. 1790 das Recht über die Zölle. Nur ein Bereich der Stadt verblieb unter dem Garnisonskriegsrecht. In den Städten Gandersheim und Helmstedt wurden vergleichbare Reformen durchgeführt. Der Verwaltungsaufbau an sich war für eine moderne Regierungsform vorgesehen. Die Realität sah anders aus. Die Ämterhäufung war weit verbreitet und leider auch die Grundlage für eine erfolgreiche Verwaltung. Die heutigen Verwaltungsabläufe kann man jedoch nicht mit der Verwaltung des 18. Jahrhunderts vergleichen. Wenn der Magistrat der Stadt Braunschweig vom Magistrat Hannovers angeschrieben wurde, musste er sich die Antwort vom Geheimen Rat genehmigen lassen. Dieser war für die auswärtigen Angelegenheiten zuständig. Der Geheime Rat war die oberste Instanz und somit auch für Grundsatzfragen verantwortlich. Er zog auch immer wieder Einzelfälle aus anderen Verwaltungsbereichen an sich. Hierdurch wurden allgemeine Regelungen für die nachgeordneten Verwaltungsbereiche erlassen und diese mussten dann Bericht an den Geheimen Rat verfassen. Hierdurch erhöhte sich die Kontrolle über die Verhältnisse im Land.
Im März 1780 starb Karl I. und sein Sohn Karl Wilhelm Ferdinand trat mit dem längst verdienten Zutrauen seines Landes die Regierung an. Das wesentliche Gesetz seiner Regierungsverwaltung musste Sparsamkeit sein. Jedoch musste keiner der Staatsdiener um sein Gehalt fürchten, noch wurden dem Lande neue Abgaben zugemutet. Er legte sich selber ebenfalls viele Einschränkungen auf. Die Zinsen und bald auch die zuletzt auf beinahe 12 Millionen Taler angestiegenen Schulden wurden nach und nach bezahlt. Er ordnete Kassen- und Rechnungsprüfungen an. Die unehrlichen Verwalter wurden bestraft, die ehrlichen Verwalter befördert. Alle überflüssigen Soldaten wurden aus dem Dienst entlassen. Alle anderen wurden mitsamt ihren Familien zur Versorgung einem neu eingerichteten Kriegskollegium unterstellt. Die für den Handel erteilten Vergünstigungen wurden zum Vorteil für das Land genutzt. Er holte reiche Familien ins Land, gab ihnen Titel und Ämter und bekam dafür bedeutende Bauten und Anlagen. Er selber streckte Unternehmern Geld zu geringen Zinsen vor. Er sparte, wo er nur konnte. Die Landstände schenkten ihm beim Regierungsantritt 20.000 Taler. Er schenkte den Betrag sofort dem Krankenhaus am Wendentor, welches danach mit 50 Betten eröffnet werden konnte. Eine seiner großen Sorgen betraf die vormals eingerichtete Lotterie. Diese konnte nicht sofort abgeschafft werden. Die Pachtverträge liefen noch einige Jahre. Trotzdem ließ er verlauten, dass die Lotterie sofort nach Ende der Pachtzeit abgeschafft werde. Schon als Erbprinz hatte er im Jahre 1772 zur Verhütung einer Hungersnot große Kornmagazine anlegen und 1775 die Ockergräben verbessern lassen. Diese ließ er von Zeit zu Zeit weiter verbessern, sodass die Stadt von größeren Überschwemmungen verschont blieb. Wenn es die Finanzen zuließen, wurde gebaut. Er ließ die Tortürme abtragen. Aus den Steinen wurden Brücken und nützliche Gebäude erstellt. Die leerstehenden Liebfrauen- und Marienkirche ließ er 1785 abreißen und aus diesen Steinen das Waisenhaus errichten. Später, als es dem Land besser ging, ließ er seine Residenz verschönern. Das Mittelgebäude seines Schlosses erhielt einen Marmorsaal. 1798 wurde auf seinen Wunsch das landschaftliche Versammlungshaus am Eiermarkt errichtet. Für das Viehwegsche Verlagshaus am Borgplatz, heute das Braunschweigische Landesmuseum, streckte er Geld für geringe Zinsen vor, um den Bau zu erleichtern. Von Zeit zu Zeit ließ er Landstraßen verbessern und legte auf allen Hauptwegen Dampfstraßen an. Ihren Bau und Unterhaltung übertrug er einer Generalwegebesserungskommission und unterstellte ihr alle Wegbaumeister. Viele altgediente Soldaten sorgten gegen Gnadengehalt und häusliche Vergünstigungen für ihren Erhalt. Bis 1796 erhob er kein Wegegeld. Viele alte Waffen und Geschütze verkaufte er nach Holland. Was niemand kaufen wollte, ließ er einschmelzen. Die faule Mette, eine 400 Jahre alte Kanone, wurde eingeschmolzen und fand sich in veränderter Form als zwei gegossene Öfen im Marmorsaal wieder. Der Zustand der Landleute sorgte ihn sehr. Dazu gab er eine Untersuchung im Auftrag. Um ihre Lebenssituation zu verbessern, wurden Steuern und Herrendienste erleichtert, sowie Belohnungen bei ausgezeichneten Diensten gewährt.
Dem Herzog war auch sehr an der Bildung seiner Untertanen gelegen. Leider war im Jahre 1788 eine Reform des gesamten Schul- und Erziehungswesens des Landes Braunschweig abgelehnt worden. Der sehr um die Jugend verdiente Joachim Heinrich Campe, Sprachforscher, Pädagoge und Verleger, unterhielt zu dieser Zeit im Holsteinischen eine private Erziehungsanstalt. Auf einer Reise besuchte er Braunschweig und ließ sich dem Herzog vorstellen. In diesem Gespräch unterbreitete er die Idee, ein Oberschulkollegium zu errichten und ihm alle Schulangelegenheiten zu unterstellen. Hierdurch würden diese Angelegenheiten, die bisher dem Konsistorium unterlagen, von diesem getrennt. Lehr- und Schulbücher sowie wissenschaftliche Schulbedürfnisse sollte seine Schulbuchhandlung liefern. Campe wurde für diesen Vorschlag vom Herzog zum Schulrat ernannt und mit einem Haus beschenkt. Er holte die berühmten Professoren Trapp und Stuwe an seine Seite und lobte einen Ideenwettbewerb für einen Schulverbesserungsplan aus. Der Minister Hardenberg und der Geheime Rat Mahner arbeiteten mit großer Anstrengung an der Errichtung des Oberschulkollegiums. Allerdings gab es eine große Hürde. Ohne Einwilligung der Landstände konnte kein neues Kollegium errichtet werden. Das Konsistorium fühlte sich durch diesen Plan sehr gekränkt. Der Adel verlangte noch im Jahre 1788 eine Zusicherung, dass seine Rechte nicht durch das neue Kollegium eingeschränkt werden. Diesen Schein konnte die Regierung nicht ausstellen und der Herzog wollte hier auch kein Machtwort sprechen. Er ließ dieses Vorhaben vorerst ruhen. Der Schulrat Campe lobte den ersten Preis für den besten Plan zur Schulverbesserung aus, verschwieg aber, dass dieser nicht durchgeführt werden konnte. Jedoch wurde er unter dem Titel »Allgemeine Ideen über die zu wünschende Ausbildung und Aufklärung« als Vorarbeit zu einem Schulverbesserungsplane 1790 veröffentlicht. Die bereits herangezogenen Professoren erhielten ein reiches Gehalt, aber die Umsetzung des Gesamtplanes rückte in weite Ferne. Trotzdem gelang es, Teile der Reform in der Stadt Braunschweig umzusetzen. Hier seien folgende genannt: die Verbesserung des Collegium Carolinum durch neue Lehrer, die vollständige Umformung des Katharinengymnasiums unter der Leitung des Professors Heusinger im Jahre 1790, die Verbesserung der Waisen- und Ägidienschule sowie des Seminars für junge Schullehrer. 1792 und 94 erfolgte die Einrichtung der Armenschulen für die Katharinen- und Andreasgemeinde zu einem gleichzeitig lehrenden und arbeitenden Industrieschulwesen. 1795 wurde ein neues Schulgebäude für die Armenschulen der Altstadt und eine Garnisonsschule neben den Kasernen gebaut. Um auch hier das Industrieschulwesen unterrichten zu können und dem Waisenhaus einen geübten Direktor zu geben, berief der Herzog den berühmten Garnisonsprediger Junker aus Magdeburg und übergab ihm die Leitung der Schulen des Waisenhauses nebst der Garnisons- und Bruchschule. Das Mertensgymnasium wurde verbessert und erhielt den aus Wolfenbüttel berufenen Dr. Schäffler zum Rektor. Die beiden Schreib- und Rechenschulen der Altstadt machten ebenfalls Fortschritte. Sie waren sogenannte Geldschulen, weil man für ihren Besuch Schulgeld zahlen musste. Die Freischulen wurden durch das Armendirektorium verbessert und eine Abendschule wurde errichtet. Hier konnten Kinder mit der Bewilligung der Fabrikbesitzer von 6 bis 8 Uhr am Abend zur Schule gehen, um Lesen, Schreiben und Rechnen, wenn auch nur notdürftig, zu erlernen. All diese Freischulen erhielten die Lehrbücher und Gerätschaften unentgeltlich. All dies reichte dem Herzog nicht. Er wünschte sich weiterhin, wenn auch nur in der Hauptstadt des Herzogtums, einen Zusammenschluss des Schulwesens unter einer einheitlichen Leitung. Leider blieb ihm dies bis zu seinem Ende im Jahre 1806 verwehrt.
Ende der 1780er Jahre regte sich das Volk in Frankreich. Seine Regierung hatte zu lange viel zu eigenmächtig gehandelt. Werte wie Moral, Ehre und Sitte verfielen. Die Situation zwischen Bauern, Bürgern, Kaufleuten und Adligen war sehr angespannt. Die Ausgaben und Einnahmen standen in einem noch größeren Missverhältnis als in Braunschweig. Frankreich hatte, um gegen England zu intervenieren, dem jungen, aufstrebenden und um Unabhängigkeit kämpfenden Amerika viel Geld geliehen. König Ludwig XVI. Wusste um dieses Übel und versuchte es zu verringern. Doch fehlte es ihnen an guten Räten und Staatsdienern. Das Aufbegehren gegen die Regierung griff wie ein Lauffeuer um sich. Die Landesverfassung wurde gestürzt und überall hörte man: »Kein König! Freiheit und Gleichheit!« Auch nach Holland schlug der Funke über. Dort gab es schon lange eine Opposition gegen das Haus Nassau-Oranien. In Deutschland hatte Friedrich der Große von Preußen die Veränderungen in Frankreich schon seit einiger Zeit beobachtet. In Erwartung der kommenden Ereignisse hatte er den Deutschen Fürstenbund eingeleitet. Viele Fürsten, unter ihnen auch Karl Wilhelm Ferdinand, traten diesem Bund bei. Um der Revolution in Holland Einhalt zu gebieten, reichten die preußischen Kräfte noch aus. Friedrich der Große war 1786 gestorben und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II. War nicht der Herrscher, den Preußen zu dieser Zeit brauchte. So ging dann Herzog Karl Wilhelm Ferdinand als preußischer Oberbefehlshaber eines kleinen Heeres nach Holland, um die Ordnung wiederherzustellen. Alle hielten das Feuer der Revolution für gelöscht. Nun griff aber Österreich nach der Macht in Europa und 1790 musste der Herzog erneut ins Feld ziehen. Österreich schloss Frieden, als preußische Truppen die Grenze von Böhmen erreichten. Dem Frieden in Holland wollte der Herzog nicht trauen und so gab er 4000 seiner Soldaten, die in Amerika als Söldner für Großbritannien gekämpft hatten, dorthin. Das Geld, welches Holland hierfür zahlte, setzte er sofort zur Schuldenminderung ein. 1791 wurden der französische König und seine Familie ins Gefängnis geworfen. Alle anderen Länder wurden aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen. Nun folgte in Frankreich der Aufruhr. Mord, Blutvergießen, Raub und Gewalt waren an der Tagesordnung. Dies führte dazu, dass sich 1792 mehrere deutsche Fürsten verbündeten, um die französische Königsfamilie mit Waffengewalt zu befreien und die Ordnung in Frankreich wiederherzustellen. Diese Hilfe kam jedoch zu spät. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig XVI. Auf der Guillotine hingerichtet. Im September folgte ihm seine Gemahlin Marie Antoinette aufs Schafott. Die Preußen waren 1792 unter dem Oberbefehl Karl Wilhelm Ferdinands an den Rhein gezogen. Österreich folgte ebenso. Marie Antoinette war die Tochter des vorigen Kaisers gewesen. Der Herzog erließ auf Verlangen des preußischen Königs eine Bekanntmachung, in der die Franzosen aufgefordert wurden, den Anordnungen der Königsfamilie zu gehorchen. Die härteste Drohung der Bekanntmachung war die Besetzung und Beschießung der Hauptstadt Paris, sollte der französischen Königsfamilie ein Haar gekrümmt werden. Diese Bekanntmachung wurde Karl Wilhelm Ferdinand später persönlich zur Last gelegt. Es kam zu militärischen Auseinandersetzungen. Der Herzog sah jedoch, dass sich der Geist der Revolution auf das ganze Volk ausgebreitet hatte. Er bat den preußischen König darum, die Rettung Frankreichs aufzugeben. Als dieser zustimmte, ging er zurück nach Braunschweig. Zu seiner Rückkehr hatte die Stadt Braunschweig 10.000 Taler zusammengebracht. Der Herzog jedoch verbat sich alle Feierlichkeiten und wünschte, dass dieses Geld zum Andenken seiner Rückkehr einer Stiftung für alte oder verarmte Bürger der Stadt zinsbringend angelegt werde. Der Zinsertrag sollte alljährlich unter 20 Bedürftigen verteilt werden.
Frankreich entwickelte sich in den folgenden Jahren weiter. Unter anderem verjagte es die Regierung aus Holland. Die Braunschweiger Soldaten, die nach Holland verkauft worden waren, hatten die Festung Maastricht ein Jahr lang verteidigt. Nun kamen auch sie nach Braunschweig zurück. Um sie nicht als Hilfstruppen zum Reichsheer geben zu müssen, nahm der Herzog ein kleines Heer des französischen Prinzen Rouen in Sold und schickte dieses stattdessen als Beitrag. 1900 Braunschweiger Soldaten fochten bis 1796 unter britischem Kommando gegen Frankreich. Sie wurden ab 1796 an der Demarkationslinie des nördlichen Deutschland eingesetzt. Frankreich griff nun alle Länder an seinen Grenzen an. Seit 1795 hatte ein Direktorium die Herrschaft in Frankreich. Zu dieser Zeit betrat ein junger, aus Korsika stammender Mann die Bühne der Geschichte, Napoleon Bonaparte. Er wurde ein beliebter Heerführer, erster Konsul und im Dezember 1804 Kaiser von Frankreich. 1803 wurde Hannover besetzt. Das Herzogtum Braunschweig blieb wegen der Verbindung zu Preußen noch verschont. Preußen blieb neutral und griff nicht in den Krieg ein. Der Handel blühte auf. Die Unternehmer legten Kapital an. Die Kassen füllten sich. Die Schatzkammer der Regierung schien unerschöpflich. Der Herzog verlieh große Summen an Preußen und Baden und erhielt als Pfand Halberstadt und Baden selbst. Karl Wilhelm Ferdinand verwandte bedeutende Summen zur Verschönerung der Stadt und des Schlosses, der Verbesserung der Schulgebäude und der Erhöhung der Gehälter von Professoren und Lehrern. Die Landesuniversität zu Helmstedt wurde ebenfalls verbessert, obwohl sie nach Braunschweig verlegt werden sollte. Er hatte so hart daran gearbeitet, sein Land von den Schulden zu befreien, dass er 1794, um folgenden Regierungen die Hände zu binden, die Landesverordnung erließ, dass kein Herzog von Braunschweig ohne Einwilligung der Landstände Schulden machen dürfe. Nun wünschte der Fürst auch seine Erfolge zu sichern. Sein Erbprinz war kinderlos geblieben, die drei jüngeren Prinzen waren unverheiratet. Sein jüngster Sohn Friedrich Wilhelm vermählte sich zu seiner Freude 1802 mit Prinzessin Marie Elisabeth Wilhelmine von Baden. Im Oktober 1804 und April 1806 wurden die Enkel Karl Friedrich August Wilhelm und August Ludwig Wilhelm Maximilian Friedrich geboren. Nun war auch dieser Wunsch des Fürsten erfüllt.
1805 wurde die französisch-spanische Flotte durch die Engländer unter Nelson bei Trafalgar vernichtend geschlagen. Napoleon wusste nun, dass er zur See gegen England nicht ankam. Zu Land jedoch hatte er Bayern und Württemberg auf seine Seite gezogen und beiden Fürsten die Königswürde erteilt. Österreich wurde bei Ulm und Austerlitz besiegt. Immer mehr deutsche Fürsten gingen zu Frankreich über. Die deutsche Reichsverfassung war zerrissen. Der Rheinbund wurde geschaffen. Am 6. August 1806 legte der deutsche Kaiser die Krone nieder. Das deutsche Reich, das 1000 Jahre bestanden hatte, war nicht mehr. Napoleon glaubte nun in Deutschland freie Hand zu haben. Preußen hatte sich aus diesem Konflikt herausgehalten, aber wollte nun nicht mehr tatenlos zusehen. Es versuchte mit Russland ein Bündnis gegen Frankreich zu erwirken und sendete Karl Wilhelm Ferdinand zu den Verhandlungen. Der Herzog wollte sich diesem gefährlichen Handel aus Angst um sein Volk entziehen, aber musste sich dem preußischen König beugen. Im Winter 1805 reiste er als Gesandter nach Petersburg an den russischen Hof. Das Bündnis kam zustande, aber die Hoffnung, damit einen Krieg zu verhindern, schwand schnell. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand schob sein hohes Alter vor, um nicht mehr ins Feld ziehen zu müssen. Doch der preußische Hof setzte seine charmanteste und schmeichelhafteste Waffe ein, um ihn umzustimmen. Königin Luise von Preußen kam selbst nach Braunschweig und erlangte von ihm das Versprechen, noch einmal für ihr Land das Schwert zu ziehen. Der inzwischen 70-jährige Fürst begab sich umgehend zum preußischen Heer nach Sachsen. Hier ereilte ihn die Nachricht vom Tod seines Erbprinzen Karl Georg August. Da seine älteren Söhne durch Erkrankungen nicht regierungsfähig waren, hatte er Friedrich Wilhelm zum Erbprinzen ernannt. Als dieser ihn gerade im Feld besuchte, teilte er ihm mit, dass er sogleich nach Braunschweig reisen und die Regierungsgeschäfte übernehmen sollte. Dieser wollte aber nicht Folge leisten, worauf ihm der Herzog der Legende nach sagte: »Mit mir ist nicht mehr zu rechnen. Ich bin versichert, nicht mehr aus dem Kampfe zurückzukommen. Die nahe Schlacht ist entscheidend für Deutschland. Wenn sie verloren wird, hast du genug zu tun, dich zu behaupten. Ich wünsche dich sofort an meiner Stelle in Braunschweig.« Friedrich Wilhelm widersprach und erhielt die Genehmigung, bei der Schlacht dabei sein zu dürfen. Die Kampfhandlungen begannen und gipfelten am 40. Oktober 1806 in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. Der Herzog führte an die 60.000 Preußen gegen 6 Uhr am Morgen im dichten Herbstnebel bei Auerstedt in die Schlacht. Bis 9 Uhr war noch nichts entschieden. Alle seine Adjutanten waren unterwegs, um Befehle zu überbringen. Nun ritt er selber vor, um einen Befehl zu erteilen, und verschwand im Nebel. Kurze Zeit später kam der preußische Feldjäger Schmidt aus der Gegend, in die der Herzog geritten war, und bat um Hilfe für den verwundeten Herzog. Er hatte ihn auf der Erde liegend gefunden und für einen Stabsoffizier gehalten. Er war in der Schläfe getroffen und Blut bedeckte sein Gesicht. Erst als man ihm das Blut aus dem Gesicht rieb und er doch noch etwas erkennen konnte, ließ er sich helfen. Er wurde auf ein Pferd gesetzt und gestützt von einem Grenadier vom Schlachtfeld geführt. Der König hatte inzwischen von der Verwundung des Herzogs erfahren und schickte seinen Regimentsarzt Dr. Völker. Er konnte hier nur wenig tun und man schaffte den Fürsten in seiner Kutsche nach Auerstedt. Eine Kugel hatte ihn schwer am Kopf verletzt. Die linke Kinnlade und das rechte Auge waren völlig zerstört.
Karl Wilhelm Ferdinand wünschte im Geheimen, er wäre auf dem Schlachtfeld gefallen, denn jetzt fürchtete er, Napoleon in die Hände zu fallen. Der Arzt versprach ihm, das linke Auge zu retten und wollte ihn dazu nach Braunschweig bringen. Der Gedanke, seine Heimat wiederzusehen, beseelte ihn mit neuer Kraft. Die Fahrt wurde aber eine große Anstrengung und zum Ende trug man ihn auf einer Feldtrage. Seine Schmerzen wurden immer unerträglicher und er bat darum, ihn doch liegen zu lassen, um sterben zu können. Jedoch konnte der Arzt ihn erneut überreden, sich weiter in Sicherheit bringen zu lassen. In Achim bei Hornburg kam sein jüngster Sohn Erbprinz Friedrich Wilhelm zu ihm. Der Prinz musste aber zurück zu seiner Einheit, die nach Lübeck abgedrängt worden war. Am 20. Oktober 1806 kam der Herzog in Braunschweig an. Seine Familie war bereits geflohen und er versank in Schmerzen und Einsamkeit. Er dachte aber, wenn es die Schmerzen zuließen, an sein Volk und war sehr in Sorge. Seine Sicherheit geriet erneut in Gefahr, als die Kunde der verlorenen Schlacht von Jena und Auerstedt eintraf. Eine Bitte um Verschonung der Person des Herzogs wurde von Napoleon abgelehnt. In großer Eile wurde ein Transportwagen hergerichtet, auf dem der Herzog Braunschweig am 25. Oktober 1806 unter der Begleitung tausender Bürger verließ. Er wurde von dem geheimen Sekretär Eschenburg, Dr. Völker, Professor Heyer, Professor Spangenberg und seiner Dienerschaft begleitet. Es fehlte ihm weder an Pflege noch an ärztlicher Unterstützung. Die Strapaze der Reise wurde jedoch immer größer und alle waren froh, als sie Altona erreichten. In Ottensen, einem Dorf vor Altona, richtete man ihm eine Wohnung ein. Hier war er sicher, denn Altona gehörte damals zu Dänemark. Der Zustand des Herzogs verschlechterte sich, das Fieber stieg, die vereiterte Augenhöhle konnte nicht behandelt werden. Die Entzündung griff das Gehirn an. Gelegentlich konnten die Medikamente ihm etwas Linderung verschaffen, aber sein Ende nahte. Kurz bevor er verstarb, besuchten ihn seine Gemahlin, seine Schwester und die älteren Söhne, die sich bereits im Dänischen aufhielten. Karl Wilhelm Ferdinand starb unter Krämpfen, Schmerzen und häufiger Bewusstlosigkeit am 10. November 1806 gegen 2 Uhr am Nachmittag. Friedrich Wilhelm erreichte ihn erst 2 Tage nach seinem Tod.
Braunschweig erlebte schon am 26. Oktober 1806 die Besetzung durch die Franzosen. Wer den Namen Karl Wilhelm Ferdinands laut sagte, dem drohte Gefangenschaft oder der Tod. Das Herzogtum wurde in das von Napoleon geschaffene Königreich Westfalen eingegliedert. 7 Jahre Fremdherrschaft und Unterdrückung folgten. Diese Zeit wurde auch als die Franzosenzeit im Braunschweiger Land bekannt. Das 18. Jahrhundert ging mit schmerzhaften Erfahrungen für das Braunschweiger Land zu Ende. Über Höhen und Tiefen war es nacheinander von 5 Herzögen regiert worden. Es hatte Armut, Schulden, Reformen, Reichtum und Wohlstand erlebt. Einer der großen Braunschweiger Fürsten war im Kampf gegen Napoleon gefallen. Ihm sollte keine 9 Jahre später sein Sohn Friedrich Wilhelm folgen. Als der schwarze Herzog fiel er an der Spitze seines Feldkorps am 16. Juni 1815 in Quatre-Bras in Belgien. Aber hiervon mehr in einer anderen Episode.
Hiermit endet unser Vortrag über das Herzogtum Braunschweig im 18. Jahrhundert. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und Ihr Interesse an weiteren Beiträgen zur braunschweigischen Geschichte geweckt. Am Mikrofon hörten Sie Daniel Wesselhöft,
Frank Brandes
und Detlef Mugay.